Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sechs Uhr, Sie hören heute Morgen mit diesen Themen. Staatsvertrag mit den USA. Die Chancen stehen gut für ein Jahr im Parlament. Abzockerinitiative. Sie soll vorerst nicht vors Volk. Skandalös, findet die Linke. Und Amokfahrt eines Taxifahrers. Ein Mann tötet in Nordengland 12 Menschen und schließlich sich selbst. Einen guten Start in den Tag wünsche ich Ihnen. Am Mikrofon heute Morgen sind Nicole Frank und Markus Amrain. Er hat einen kurzen Nachrichtenüberblick.
Nach dem langen Hin und Her um den Staatsvertrag mit den USA über die Herausgabe von Bankkundendaten kommt es nun heute Morgen zur Debatte im Ständerat. Gestritten werden dürfte unter anderem über die Frage, ob der Vertrag dem fakultativen Referendum unterstellt werden soll. Dies verlangt die Wirtschaftskommission des Nationalrats. Die Debatte im Ständerat beginnt um 8 Uhr und wird auf DRS4 News übertragen. Anders als der Ständerat will der Nationalrat die Höchstdauer der Ausschaffungshaft nicht von 24 Monaten auf 18 Monate senken. Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf hatte diese Anpassung an das Schengen-Recht vergeblich verteidigt. Der Nationalrat lehnte die Senkung mit 92-51 Stimmen ab. Er bestätigte in der Vorlage aber einen Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts. Asylsuchende dürfen nach einem Nichteintretensentscheid nicht mehr sofort in einen Schengen-Staat zurückgeführt werden. Das Val Müstair und der Schweizerische Nationalpark bilden nun zusammen ein UNESCO-Biosphärenreservat in der Größe von 370 Quadratkilometern. Die UNESCO hat der Erweiterung zugestimmt, wie das Bundesamt für Umwelt mitteilt. Der Nationalpark im Engadin ist der älteste UNESCO-Biosphärenreservat der Schweiz. Durch den Zusammenschluss mit dem Val Müstair wurde die Fläche mehr als verdoppelt. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat Israel aufgefordert, die Blockade des Gazastreifens umgehend aufzuheben. Die Blockade sei kontraproduktiv, unhaltbar und unmoralisch, sagte Ban vor Journalisten. Dies als Reaktion auf die israelische Militäraktion gegen die Hilfsflotte für Gaza, bei der 9 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden sind. Die ersten aus israelischer Haft entlassenen Friedensaktivisten sind unterdessen in der Türkei angekommen. In Istanbul versammelten sich über 10.000 Menschen, um die Friedensaktivisten zu begrüßen. In Portugal hat das Parlament dem Sparprogramm grundsätzlich zugestimmt. Über die einzelnen Punkte wird nächste Woche abschließend abgestimmt. Die unpopulären Maßnahmen wie Steuererhöhungen und Gehaltskürzungen im öffentlichen Dienst seien notwendig, um die Staatskasse in Ordnung zu bringen und die Glaubwürdigkeit im Ausland wiederherzustellen, sagte Finanzminister Santos. Insgesamt sollen im laufenden Jahr 2 Milliarden Euro gespart werden. In einem Fußball-Testspiel hat Honduras gegen Aserbaidschan 0-0 unentschieden gespielt. Honduras ist an der Weltmeisterschaft in Südafrika dritter Gruppengegner der Schweiz. Die Börsendaten von Thomson Reuters in New York schloss der Dow Jones Index bei 10.250 Punkten plus 2,3%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 9.906 Punkten plus 3,2%. Der Dollar wird zu einem Franken 15,29 gehandelt, der Euro zu einem Franken 41,70 bzw. zu einem Dollar 22,95. Das Wetter. Heute ist es im Norden trüb und zeitweise fällt Regen bei einer Temperatur von 17 Grad. Im Westen ist es meist freundlich, im Süden überwiegend sonnig und bis 25 Grad warm.
Guten Morgen auf DRS 1, DRS 4 News und der DRS Musikquelle. Wochenlang haben die Parteien über den Staatsvertrag mit den USA gestritten, haben Bedingungen gestellt, mit einem Nein gedroht. Heute nun kommt der Staatsvertrag vor den Ständerat. Und es zeichnet sich ab, die bürgerlichen Parteien dürften Ja sagen zu diesem Staatsvertrag. Inlandredaktor Oliver Washington.
Gestern beschäftigte sich die Wirtschaftskommission des Nationalrats erneut mit dem Staatsvertrag. Die Kommission verabschiedete dabei eine Motion, welche dem Parlament mehr Mitsprache beim Abschluss von Staatsverträgen einräumen will. Dies ganz zur Freude der SVP, wie Fraktionschef Kaspar Bader zufrieden feststellt.
Diese Motion geht in die richtige Richtung. Und wenn diese so durchkommt, dann können wir wahrscheinlich dem Staatsvertrag zum Durchbruch verhelfen.
Dies, nachdem CVP und FDP auch bei der anderen Bedingung der SVP Einlenken signalisiert haben. Dabei geht es um die Steuer auf Boni von Bankmanagern. Auch diese Steuer scheint vom Tisch zu sein. Alles unter Dach und Fach also, noch nicht ganz. SVP und SP haben einem Jahr zum Staatsvertrag gestern nochmals eine neue Hürde in den Weg gestellt. Auf ihren Antrag hin fordert die Wirtschaftskommission des Nationalrats, dass der Staatsvertrag dem fakultativen Referendum unterstellt werden soll. Dies würde die Inkraftsetzung des Vertrags verzögern. Neue Probleme mit den USA könnten die Folge sein. In der kleinen Kammer dürfte dieses Begehren bei der heutigen Debatte dennoch keine Mehrheit finden, prognostiziert FDP-Ständerat Felix Gutzwiller.
Ich denke, der Ständerat wird sich überzeugen lassen, dass ein fakultatives Referendum hier falsch ist, dass es eigentlich einer Ablehnung des Abkommens gleichkommt.
Was also, wenn der Ständerat an seiner Position festhält und den Vertrag nicht dem fakultativen Referendum unterstellt? Wie verhält sich die SVP dann im Nationalrat? Parteipräsident Toni Brunner.
Für die SVP ist eindeutig, dass dieses fakultative Referendum in diesen Bundesbeschluss gehört. Aber es ist für uns nicht das entscheidende Kriterium, um am Schluss allenfalls Ja oder Nein zu sagen zum Staatsvertrag.
Entscheidend sind für die SVP die erwähnte Steuer auf Boni und der Punkt Staatsverträge vors Parlament. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, werde auch ohne fakultativem Referendum die Mehrheit der SVP dem Vertrag zustimmen, sagt Toni Brunner auf Nachfrage.
Das ist sicher, aber es wird auch so sein, dass einzelne Mitglieder unserer Fraktion wegen diesem Umstand dann sicher ins Nein-Lager wechseln.
Die Chancen für ein Ja zum Staatsvertrag stehen also gut, wobei bei diesem Dossier auch immer wieder mit Überraschungen zu rechnen ist.
Oliver Washington. Die Debatte im Ständerat beginnt kurz nach 8. Auf DRS4 News sind Sie live dabei. Die Abzockerinitiative soll vorerst nicht vors Volk. Das hat gestern nach dem Ständerat auch der Nationalrat entschieden. Der Nationalrat will überrissene Bankerboni nicht in der Verfassung, sondern im Aktienrecht beschränken. Justizministerin Wittmer-Schlumpf ist ernüchtert. Die Linke spricht von einem Skandal. Katrin Hug aus dem Bundeshaus.
SP-Nationalrätin Susanne Leutenecker-Oberholzer war sichtlich verärgert.
Ich finde es ein Skandal, dieser Beschluss.
Der Kampf gegen die Abzockerei werde auf die lange Bank geschoben. Denn Leutenecker-Oberholzer bezweifelt, dass der Ständerat wirklich eine griffige Aktienrechtsrevision zustande bringt. Dennoch vor einem Jahr habe er eine solche Vorlage verwässert.
Wirksame Maßnahmen gegen die Boni- und Vergütungsexzesse sind absolut dringend nötig. Die Abzockerinitiative hätte hier ein Instrument geschaffen und ich bedauere es außerordentlich, dass das jetzt wegfällt. Die Abstimmung kommt sicher nicht mehr vor den Wahlen.
Ganz anders SVP-Nationalrat Hans Kaufmann. Man brauche eine Alternative zur Abzockerinitiative von Thomas Minder, aber auf Gesetzesebene und nicht in der Verfassung. Nur so sei der Wirtschaft gedient.
Wenn man es nämlich in der Verfassung hat, dann müssen auch die kleinsten Änderungen jeweils immer über eine Volksabstimmung gehen. Und das ist natürlich für eine Wirtschaft, wo man flexibel sein muss, nicht sehr angenehm. In dem Sinn bin ich natürlich sehr glücklich, dass dieser Entscheid so gefallen ist.
Justizministerin Wittmer-Schlumpf konnte und wollte ihren Unmut über das Vorgehen des Nationalrats nicht verhehlen. Seit 2,5 Jahren werde das Problem hin und her geschoben. Man sei sich einig, dass eine Lösung gefunden werden müsse.
Und ich stelle einfach mit einiger Ernüchterung fest, dass man zwar immer darüber diskutiert, aber keine Lösung findet. Und ich kann mir oder weiß jetzt auch nicht, wie das weitergeht, weil die Vorstellungen, wie dieser indirekte Gegenvorschlag aussehen soll, die gehen diametral auseinander. Und von daher weiß ich nicht, wo wir dann in einem Jahr stehen.
Und im Weiteren stelle sie fest, so die Justizministerin,
dass die ganze Frage Aktienrechtsrevision, die ja eigentlich für die Wirtschaft von Bedeutung ist, und zwar nicht nur für die großen Unternehmen, dass das zum Teil politischer Taktiererei zum Opfer fällt und dass man sich nicht darauf besinnt, wirklich sachlich zu argumentieren und eine gute Lösung zu suchen für unsere Unternehmen und letztlich auch für den Wirtschaftsstandort Schweiz.
Der Urheber der Abzockerinitiative, Unternehmer Thomas Minder, seinerseits will vorläufig nichts von einem Rückzug seines Volksbegehrens wissen.
Ein Taxifahrer, der stundenlang durch die Gegend rast, wahllos auf Menschen schießt, bevor er sich schließlich selbst das Leben nimmt. Traurige Bilanz dieser Schreckenstat in Nordengland. 12 Tote, 25 teils schwer Verletzte. Der Amoklauf eines Taxifahrers erschüttert die britische Öffentlichkeit. Martin Alliot.
Der stellvertretende Polizeikommandant der englischen Region Cumbria, Stuart Hyde, zog gestern Abend eine erste düstere Bilanz.
And we are currently attending somewhere in the region of 30 different crime scenes. 12 people have lost their lives, plus Derek Bird.
Seine Beamten seien dabei, 30 verschiedene Tatorte zu sichern und zu analysieren. 12 Personen seien erschossen worden. Dann habe der Täter, der 52-jährige Derek Bird, sich selbst getötet. Der Amoklauf des geschiedenen Taxifahrers, der in einem Dorf im nordwestenglischen Bezirk Cumbria lebte, dauerte etwa 3,5 Stunden. Mit mindestens 2 Schusswaffen erschoss er scheinbar beliebig ausgewählte Passanten, Männer und Frauen, bevor er sich selbst in einem Wald erschoss. Über seine Motive gibt es vorläufig nicht einmal Spekulationen. Die britischen Waffengesetze sind schon 2-mal dramatisch verschärft worden, beide Male nach Massakern. 1987, nach einem Amoklauf in Hungerford, wurden halbautomatische Waffen verboten. 1996, nach dem Schulmassaker im schottischen Dunblane, wurde der Besitz von Handfeuerwaffen drastisch eingeschränkt. Trotzdem soll der Amokläufer in Cumbria ein hochspezialisiertes Scharfschützengewehr benutzt haben.
Es ist 6:12. In Tschechien haben sich die bürgerlichen Parteien überraschend schnell auf eine Regierung geeinigt. Nur 4 Tage nach den Parlamentswahlen steht die Koalition bereits, zumindest in den Grundzügen. Marc Lehmann aus Prag.
Noch Anfang der Woche hat es nicht nach einer raschen Einigung ausgesehen. Nach der ersten Euphorie über ihr unerwartet gutes Abschneiden bei den Wahlen haben sich die drei Rechtsparteien ODS, Top 09 und Věci veřejné, zu Deutsch öffentliche Angelegenheiten, gleich wieder politische Scharmützel geliefert. Umso überraschender, dass ODS-Chef Peter Netschas trotzdem schon vor die Mikrofone getreten ist und die grundsätzliche Koalitionsvereinbarung verkündet hat.
Vyjadřujeme společnou vůli vytvořit většinovou koalici rozpočtové odpovědnosti.
Die neue Regierung wolle die längst fälligen Reformen im Sozial-, Gesundheits- und Bildungswesen angehen, stellte Netschas in Aussicht. Außerdem den öffentlichen Haushalt sanieren und strikte Ausgabendisziplin üben. Über die Details soll nun verhandelt werden, sagt Karel Schwarzenberg, der Chef der neu ins Parlament gewählten Partei Top 09.
Uns geht es nicht um Posten, uns geht es, dass wir die notwendigen Maßnahmen zur gültigen Durchsetzung des Rechtsstaats und zur Sanierung des Budgets, das ist das, was wir in den Koalitionsverhandlungen erreichen wollen, alles andere ist Nebensache.
Schwarzenberg, der auch den Schweizer Pass besitzt, soll im neuen Kabinett den Posten des Außenministers übernehmen. Allerdings ist noch gar nicht sicher, ob Staatspräsident Václav Klaus tatsächlich den ODS-Chef mit der Regierungsbildung beauftragen wird, denn eigentlich sind ja die Sozialdemokraten als stärkste Partei aus den Wahlen hervorgegangen, weshalb deren Vorsitzende für sich das Recht beansprucht, als erster den Regierungsauftrag zu bekommen. Die Sozialdemokraten hätten jedoch kaum Chancen auf genügend Unterstützung von den übrigen Fraktionen, darum werden sie wohl übergangen. Die bürgerlichen Parteien hingegen besetzen 118 der 200 Sitze im Parlament. Das ist die komfortabelste Mehrheit überhaupt, seit Tschechien demokratisch ist. und eine gute Gelegenheit, um endlich wirksam gegen die Korruption vorzugehen, sagt Christina Kocsi von den öffentlichen Angelegenheiten. Ihre Partei, die ebenfalls neu ist im Parlament, gilt jedoch wegen ihren populistischen Ideen als Unsicherheitsfaktor in der Dreierkoalition. Präsident Klaus zeigte sich skeptisch, ob sich die Partei ihrer Verantwortung bewusst und der Aufgabe gewachsen sei. Allerdings wollten die Tschechen ja endlich neue Köpfe in der Politik. Nun haben sie neue Köpfe bekommen.
Marc Lehmann aus Prag. Soweit heute Morgen. Uns gibt's auch im Internet auf deres.ch. Verantwortlich heute Morgen ist Erich Wies. Ich bin Nicole Frank.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.